bitte das jetzt nicht falsch verstehen. Also natürlich ist es das Ziel, dass generative AI-Modelle auch fotorealistische Abbildungen schaffen von etwas. Ne? Und das tun sie ja auch in vielen Stellen. Gleichzeitig ist es aber so, eine fotorealistische Abbildung ist nicht zwingend die beste Illustration für einen Sachverhalt.
Alt ist man erst, wenn man beglückter in die Vergangenheit schaut, als sich auf die Zukunft freut. Mit meinem heutigen Gast könnte ich wahrscheinlich stundenlang bei gutem Rotwein über die gemeinsame Vergangenheit sprechen. Aber anscheinend sind wir beide zwar älter geworden, aber eben wohl noch nicht alt. Denn wir freuen uns vermutlich beide extrem auf die Zukunft. Bei mir ist Professor Peter Kabel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, natürlich freuen wir uns auf die Zukunft. Auf was denn sonst? Jetzt machen wir einen Podcast zusammen.
Ja, die ist ja quasi schon da. Also ja, das ist ja, ja. Wenn wir mal zurückrechnen, sind wir uns wahrscheinlich schon vor, ich würde mal sagen, ja, so 20, nee,
ja,
nee,
mehr,
fünf, mit 30 Jahre.
30 Jahre, 30
über den
Jahre.
Weg gelaufen.
Rechne mal richtig, genau, 30 Jahre.
30
ne?
Jahre.
Ja, ja, sind wir zwar noch nicht so alt, aber irgendwie haben wir das trotzdem geschafft.
Nee, so, und wenn wir beide zusammensitzen würden und über die alte Zeit sprechen, dann ist das wahrscheinlich wie zwei alte Männer erzählen vom Krieg.
Ja, so. Ja, das lassen wir es.
Wir müssen das den Zuhörern schon mal mitkriegen. Du warst mal kurzfristig mein Chef, also ganz kurz. Denn du hast die weltweit größte, man würde heute sagen, Digitalagentur Kabel New Media geleitet und ich war in einer Firma, die von der Kabel New Media AG gekauft wurde. So, und dann waren wir kurz mal im Arbeitsverhältnis und dann habe ich meine eigene Firma aufgemacht und wir sind quasi zeitgleich auf die Schnauze gefallen.
Das kann sein. Denn man fällt gelegentlich auf die Schnauze und dann muss man wieder aufstehen und weitermachen.
Richtig,
ne?
Ja, genau. Ja, das ist. Und es ist also, wie gesagt, man wächst da ja nur dran, weil man merkt, der Kopf ist noch da, beide Arme noch dran. So, dementsprechend tat das zwar weh, aber du hast dann ja immer wieder neue Sachen angefangen.
Ja, also ich meine, man lernt ja aus Scheitern viel mehr, als man aus Erfolgen lernt. Ne? In der Tat, bei mir ist es so, ich bin immer wieder weitergegangen und bin auch noch weiter gescheitert. Nicht auf die gleiche Weise natürlich, sondern auf andere Weise, weil man scheitert ja jeden Tag, ne? Sobald man eben was anfängt. Und das habe ich gemacht, richtig.
Kannst du dich noch erinnern, was du werden wolltest, als du Kind warst?
Da habe ich keine so konkreten Vorstellungen gehabt. Ich habe als Kind ja und als Jugendlicher sehr intensiv Musik gemacht, also relativ professionell, klassische Musik, ne? Und habe da auch wirklich viel Zeit investiert und Energie und so weiter. Und deswegen lag es natürlich nahe, dass irgendwas, jetzt nicht zwingend Musiker, aber irgendetwas so im Kreativ-Verwertungs- irgendwie Umfeld war, aber so eine ganz konkrete Vorstellung hatte ich nicht. Ich bin ja dann auch erstmal an eine Kunsthochschule gegangen und habe da angefangen zu studieren und das fand ich irgendwann auch ganz gut und interessant, aber ich wollte dann auch nicht nur von meinem Kreativ-Output leben müssen, ne, so, und habe dann versucht, das irgendwie so ein bisschen angewandter zu organisieren und so ist das geworden.
Aber du hast doch Philosophie studiert.
Habe ich auch, ne? Richtig. Ich war zwei Semester eingeschrieben in der Philosophie in Stuttgart und an der Kunstakademie und dann bin ich hier an die Hochschule für Bildende Künste nach Hamburg gegangen.
Ja, und du hast ja auch immer noch deine Professur hier in Hamburg an der HAW.
Genau, im Department Design.
Seit
30 Jahren.
1995, glaube ich.
Richtig,
ne?
Das ist richtig, seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren. Das mache ich weiterhin. Jetzt bin ich am Ausfaden allmählich, weil ich das jetzt eben schon so lange mache und irgendwie auch ehrlich gesagt nochmal was anderes machen möchte auf wahrscheinlich den letzten Abschnitten meines aktiven Berufslebens. Und da habe ich mich entschlossen, das jetzt so ein bisschen auszufaden. Also tatsächlich ist es so, jetzt in diesem Semester habe ich meine letzte Lehrveranstaltung, da betreue ich noch ein paar Absolventen, Absolventinnen und dann gucke ich, was anderes zu machen. Ne? Also ich habe schon ein paar Dinge im Kopf, vielleicht oder auf dem Tisch, nicht im Kopf, sondern auf dem Tisch. Vielleicht sprechen wir noch drüber, aber eben, ich möchte auch ein bisschen mehr Zeit haben für diese anderen Dinge und nicht immer so gehetzt sein, wie ich das jetzt eben in den letzten Jahrzehnten war, als ich eben gleichzeitig Professor und Unternehmer war. Ne? Genau.
Ja, aber das nimmt wahrscheinlich viel von der Freizeit einfach dann weg, ne?
Ja, jetzt ehrlich gesagt, mein Lebensmodell war eigentlich noch nie so und das beabsichtige ich es auch nicht zu tun, dass es so genau zwischen Freizeit und Arbeitszeit unterscheidet. Ne? Also ich arbeite wirklich wahnsinnig gerne und ich tue aber auch immer nur das, worauf ich auch Lust habe. Also das empfehle ich auch Studierenden und allen jungen Leuten, also wirklich konsequent die Dinge zu tun, auf die man Lust und Spaß hat, ne? Und nicht so sehr taktisch irgendwie auf Einkommen und so weiter zu gucken. Nach meiner Erfahrung, wenn man Bock hat auf Dinge, dann macht man sie auch gut, dann guckt man nicht auf die Zeit und wenn man nicht ganz doof ist, dann verdient man auch Geld. Ne?
Ja, das so, kommt so, das ist so ein, der alte Spruch, aber das, der ist ja wirklich da.
Der
ne?
ist wirklich da.
Der funktioniert.
Und ich bin froh, dass ich das wirklich mein ganzes Leben so gemacht habe und das will ich jetzt aufs Ende auch nicht ändern. Deswegen eben, wie gesagt, ich möchte jetzt einfach was anderes wieder mal tun, damit ich eben diesen Spaß habe. Genau.
Hast du auch das Gefühl, dass es so ein bisschen gerade die Zeit, in der wir sind und die Technik, mit der wir uns beide beschäftigen, grafischen, bildgebenden, generativen KI, das hat ja so ein bisschen Flair von damals, als wir das Internet entdeckten. So ist das so
auf
oder habe ich
Fall.
Das nur so?
Nee, auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich eine der ganz fundamentalsten Veränderungen, die jetzt unsere ganze Welt durchleben wird, so wie das eben auch beim Internet der Fall war. Vielleicht ist es sogar noch ein klein bisschen krasser als damals die Internetzeit, aber du hast völlig recht, es fühlt sich insofern vergleichbar an, weil es eben ganz neu ist, weil es unheimlich schnell sich entwickelt, weil viele überhaupt keine Ahnung und keinen Plan davon haben und wenn man eben sich was bei uns ja der Fall ist, wenn man schon ein bisschen mit dem Thema sich beschäftigt hat, dann kann man, Gott sei Dank, hat man eben auch eine sehr steile Lernkurve für jemanden Faulen wie mich, ja, ist das wirklich ideal, weil dann komme ich schnell in die Themen rein, ja, so bei Sachen, die schon so ganz entwickelt sind, dann ist die Lernkurve hier so ganz flach,
ja, ja,
ist das
ja,
für Leute wie mich auch ein bisschen mühsam. Also das ist eine fundamentale Veränderung und das ist auch einer der Gründe, warum es eben gut ist, drüber nachzudenken, ob man einfach all das weitermachen möchte, was man bislang gemacht hat oder ob man vielleicht irgendwie Dinge verändern möchte, genau.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du, Peter, es gab bei eigentlich jedem, den ich so ein bisschen mit der bildgebenden, generativen KI spielen habe sehen, jeder ist da durch die gleichen Phasen mehr oder minder gegangen. So, wenn man so ein Tool mal erstmal in der Hand hat, dass man, ich habe überlegt, ob ich Netflix kündige und all diese anderen Streaming-Dienste, weil ich einfach vom Rechner hing abends. Ich habe einfach kreiert sozusagen und geguckt, was passiert.
Ja.
Bist du durch die Phase auch gegangen?
Ja, da durch die Phase bin ich natürlich auch gegangen und also das verstehe ich total. Definitiv wird sich, meine Grundthese ist, dass die Aufmerksamkeitsökonomie verändert sich jetzt. Ne? Also die Aufmerksamkeitsökonomie hat ja die Gleichung Augenbälle mal Zeit gleich Geld sozusagen. Ne? Also je länger ich imstande bin, durch irgendetwas die Aufmerksamkeit von jemandem auf mich zu ziehen, auf mein Anliegen zu ziehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich daraus irgendeine Art von Conversion erziele, am Ende vielleicht auch Geld verdiene. Und definitiv dadurch, dass jetzt eben dieses Enabling stattfindet, dass also Menschen Dinge schaffen können mit Hilfe der AI, durch Unterstützung der AI, die sie zuvor hätten niemals schaffen können, entstehen jetzt natürlich auch sehr viel mehr Inhalte aller Art. Und die überdurchschnittliche Qualität, die dadurch jetzt entsteht, die zieht natürlich die Aufmerksamkeit auch in ganz anderer Art und Weise auf sich. Und insofern ist es vollkommen richtig. Also ich meine, wenn wir jetzt sehen, dass es Musikdienste gibt, wo man durch einen Prompt wirklich sehr ordentliche Musik produzieren kann. Wie heißt das Ding, was jetzt vor einer Woche rauskam?
Auch vier Buchstaben, ich habe es vergessen.
Judio, genau. Oder sowas ähnliches. Krass.
Vorher Suno fand ich ja schon großartig mit der neuen Version.
Abgefahren. Ja. Und ich meine, es ist doch völlig logisch, dass Menschen dann anfangen, selber Inhalte zu schaffen und all dieses. Ne? Also das ist für mich sonnenklar. Ne?
Ja, das ist ja auch, wir haben drüber gesprochen. Vielen Dank, du hast das ja auch gepostet. Den Film, den ich vor wahrscheinlich 2 Wochen, wenn das rauskommt, released habe. Ich habe das so mal gesagt, die Idee hätte man gehabt, abends so, man müsste mal sowas machen, aber dann hätte man gesagt, ja, da müssen wir einen Filmcrew und dann musst du da irgendwie einen CGI-Menschen und dann hätte man es kurz mal durchgerechnet, dann hätte man gesagt, ja, 200, 300.000 und in einem halben Jahr sind wir fertig, lass mal bleiben. Das heißt wirklich, die Möglichkeit zu haben, plötzlich Sachen umzusetzen, die ist halt neu.
Absolut, absolut. Gleichzeitig, also eben dadurch, dass ich an der Hochschule das ganze Thema auch schon seit einigen Jahren tatsächlich, lange bevor die öffentliche Aufmerksamkeit sich darauf gestürzt hat, mit Studierenden durchgearbeitet habe, habe ich eben auch erfahren oder sehen können, dass eben das natürlich auch eine Herausforderung ist. Also unsere Kreativität, die hangelt sich heutzutage eigentlich, oder in der Vergangenheit war das so, sehr stark entlang von Beschränkungen. Ne? Also eigentlich träumst du davon, Mensch, man müsste mal einen Film machen, so Science Fiction und irgendwie mit, weiß ich nicht, der und der Ausstattung. Und dann stellst du fest, einen Film kann ich ja gar nicht machen, habe ich kein Budget und die Ausstattung kriege ich auch nicht hin und so weiter. Und dann versucht man ja in der Scarcity, in der Knappheitsökonomie, ja, aus der wir alle kommen, versucht man halt irgendeinen Ausweg. Mitunter ist dieser Ausweg vielleicht sogar besser als die eigentliche Idee gewesen wäre, ne, so. Aber dennoch ist es eben ein Arbeiten mit der Knappheit, mit der Unmöglichkeit. Mhm. Und jetzt plötzlich in dem Überfluss, in der Überflusswelt zu leben, ne, und es gibt keine Beschränkungen mehr, ist für die Entfaltung der Kreativität nicht so einfach, weil viele scheitern dann genau daran, eben eine eigene Idee zu entwickeln, ein eigenes Konzept zu haben, das sie dann mit Hilfe von mächtigen Tools auch umsetzen können, ne. Das ist eben auch ein interessanter Aspekt, dass wir eben wirklich in jedem Lebensbereich, sogar in der Art, wie wir eben kreativ sind, sozusagen daraus lernen oder lernen müssen, damit neu umzugehen. Ne?
Und ich finde es ja auch so schön, der Sam Altman hat es, glaube ich, gesagt, dass die Sachen sind noch nicht perfekt, aber wenn wir sie bis zum Ende entwickelt hätten und sie dann der Menschheit präsentiert hätten, dann würden wir gar nicht damit klarkommen, mit den Möglichkeiten. Das heißt, dieser Lernprozess, den wir jetzt sehr schnell durchgehen, der ist ja schon Wahnsinn. So, aber wenn wir plötzlich die Maschine hätten und sie wäre fertig gewesen, dann würde wahrscheinlich unser Geist explodieren, würde ich mal so sagen. Oder noch überforderter sein als jetzt schon,
ja,
dass man alles machen kann.
Also auf jeden Fall. Ich denke, die Überforderung ist ja jetzt auch schon da. Ne? Die spüren wir ja. Und ich denke, da sind wir auch noch ganz am Anfang. Da werden wir schon noch die ein oder andere auch Disruption erleben, die vielleicht nicht so erfreulich ist. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Andererseits, wenn du jetzt den Sam Altman und seine Idee von fertig entwickeln irgendwie ansprichst, dann muss ich sagen, also richtig, mir wäre vor allen Dingen stark daran gelegen, dass das Fertigentwickeln nicht von einer Person oder von einem Unternehmen versucht wird zu monopolisieren, sondern dass es eben die Gesellschaft ist, die in ihrer Breite mit ganz vielen unterschiedlichen Richtungen und Absichten und so weiter an das Thema rangeht. Ne? Also ich bin natürlich auch Nutzer von ChatGPT und ich finde es auch irgendwie faszinierend alles. Ne? Aber gleichzeitig muss ich schon sagen, also das ist ein Unternehmen, was ich wirklich hochgradig problematisch wahrnehme. Ne? Und die Begeisterung, die wir da haben, die müssen wir schon auch teilweise versuchen, vielleicht auch uns ganz bewusst mal ein bisschen zu durchleuchten und da zu challengen dran, ne? Weil das ist auch eine Frage des Überlebens. Ne? Also wenn eben Kreativität, wenn Wissen, wenn all dieses von Maschinen eben mitbestimmt wird, dann müssen wir eben auch mitbestimmen, was die Maschinen damit machen. Wir müssen gemeinsam entscheiden, was eigentlich jetzt das Endprodukt von AI sein soll. Das kann nicht von einem Unternehmen sein, wo irgendwelche Dudes im Hinterzimmer sitzen und nach irgendwelchen Spielregeln, von denen wir gar keine Ahnung haben, sozusagen irgendwie Dinge entscheiden. Das ist die Dystopie, von der alle sprechen.
Ne? Ja, wir haben es ja auch bei bildgebender KI, da haben wir ja ganz kurz mal drüber gesprochen, bei Midjourney, da darf man ja gewisse Sachen einfach nicht zeigen. Ich kann jetzt Brüste machen. Ich weiß, wie es geht. So, weil ich einfach weiß, wie ich diesen Output-Filter umgehen kann. LinkedIn hat übrigens den Post gesperrt. nach ein paar Tagen. Ich habe da einen Post zugemacht. Ja. Und ich kann jetzt Brüste darstellen, weil es ist einfach ein amerikanisches Unternehmen, was keine Brüste haben möchte. Nur Männerbrüste.
Ja, so, ja aber das zeigt ja das Problem, was wir da haben. Ne? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist ja völlig klar, wenn Werkzeuge, also jedes Werkzeug beeinflusst natürlich das Werkstück, das Ergebnis des Werkzeuges. Ne? Und auch AI-Werkzeuge werden natürlich die Werkstücke beeinflussen, das ist klar. Eine Ästhetik kann sich teilweise nur entwickeln, weil halt ein bestimmtes Werkzeug eine bestimmte Möglichkeit ergibt, etc. Also das will ich jetzt nicht grundsätzlich in Zweifel ziehen. Aber ich will schon sagen, dass eben diese Werkzeuge, die da Midjourney beispielsweise oder OpenAIs Werkzeuge, die sind ja proprietäre Systeme, die sind intransparent. kennt, per se. Und wäre es jetzt so, man könne irgendwo nachgucken, aha, das sind die Sperrworte, das sind die Dinge, die hier nicht stattfinden sollen, dann könnte man ja irgendwie das akzeptieren oder sagen, nö, dann möchte ich zu jemandem anderen gehen, der andere Spielregeln hat. Ne? Da diese Spielregeln aber nicht transparent sind, sondern opak sind und ja auch nicht statisch, sondern eben geschmeidig. Also plötzlich sind bestimmte Worte gesperrt, einen anderen Tag sind sie nicht gesperrt. Also das ist aus meiner Sicht ein vollkommenes Unding. Ne?
Ja, ich glaube,
das ist ja wie, als würde ein Bleistift irgendwie sich weigern, nach links zu zeichnen. Das ist ja kein Bleistift dann. Ne? Ja. Und das finde ich schon also eine Sache, über die man sich bewusst sein muss. Man muss sich auch darüber bewusst sein, dass natürlich das auch die Gedanken prägt. Also wenn es eben keinerlei Abbildung von weiblichen Brüsten gibt, dann spielt das eben auch in den Gedanken der Menschen eine immer geringere Rolle. Ne? Das ist ja letztlich auch das Ziel von dieser Art von Politik und von dieser Eingrenzung. Und solange das jetzt nur in Anführungszeichen so offensichtliche Dinge sind wie Brüste oder Nichtbrüste oder sowas, das ist schlimm genug. Ne? Aber wir reden ja über ästhetische Konzepte, die viel feinsinniger sind. Ne? Also ich will jetzt nicht allzu lange dozieren, aber du kennst ja vielleicht diesen Post, den gibt's auf Medium, wo diese junge Frau eruiert hat, warum ist es eigentlich so, dass wenn du Indianer in einer Gruppe generieren möchtest, dass sie alle lachen. Mm. Wo die doch im echten Leben, wenn sie Gruppenfotos gemacht haben, eigentlich nie gelacht haben. Und dann hat sie sehr schön hergeleitet, dass das eben ein bisschen daher rührt, dass es eben dieses amerikanische Cheese-Lachen gibt, ja, wo man die Zähne zeigt. Das hat sich wiederum in die ganzen Selfies hineingefressen sozusagen, als ästhetisches kulturelle Praxis sozusagen. Ja, also lachen, wenn ein Foto auf dich gerichtet wird. Und das wiederum führt dazu, dass jetzt Bilder, die du in Midjourney produzierst, bei denen du sagst, da mache ich ein Foto von Leuten, die da in einer Gruppe stehen, dass sie plötzlich alle lachen. Das ist ja das gruselige Beispiel, was sie dann da irgendwie dazu anführt, wenn du Soldaten im Ersten Weltkrieg im Schützengraben bei Verdun promptest, dann lachen die plötzlich. Ne? Die hatten ja ähnlich wenig zu lachen wie die Soldaten heute im Schützengraben. Also so, da sieht man, dass die viel subtiler sind, diese Beeinflussungen, die da stattfinden, als wir das vielleicht denken mögen. Das ist eben nicht nur Brüste oder nicht nur dies oder jenes, sondern das ist ein ganzes kulturelles Konzept, ein Konstrukt, was da transportiert wird. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Ich habe keine Angst, dass die AI uns eines Tages zum Untertanen macht, aber ich habe Sorge, dass die AI unsere Gedanken und unsere Ästhetiken und unsere kulturellen Praxisen so reduziert, wie wir das nicht wollen können, weil es dann eine Monokultur ist und eben nicht mehr sustainable. Ne?
Das ist ja das Problem der Lernmenge am Ende des Tages, die man der AI eben auch gibt. Wir haben riesige Probleme gehabt, weiße Flüchtlinge auf Gummibooten zu zeigen. Also da musste ich so drumherum prompten, dass ich wirklich schwedische Urlaubsfamilien aufs Mittelmeer gesetzt habe, weil es einfach nur Bilder gab, die verschiedene KI-Systeme sind halt gefüttert worden mit schwarzen Menschen auf Gummibooten. Ist ein Flüchtling. So.
Ja, oder ist man jetzt diese Google Gemini-Desaster ist ja genau das andere, die andere Richtung, ne? Im wohlmeinenden Bemühen, dass die AI-Modelle doch bitte nicht die Vorurteile und die Biases der echten Welt widerspiegeln, werden die AI-Modelle beeinflusst, in intransparenter Art und Weise beeinflusst. Und das Ergebnis ist, dass man plötzlich negroierte Wehrmachtssoldaten irgendwie abbilden kann, die es ja offenkundig nicht gab. Ne? Und so. Also ich muss sagen, mir ist es da sehr viel lieber. Die Modelle sind möglichst unbearbeitet und ergeben eben Biases, spiegeln Biases wieder, die sie wiederum ja gelernt haben von der Realität. Und wir als Nutzer können uns aktiv entscheiden, ob wir dem folgen wollen oder ob wir das eben bewusst nicht zeigen wollen oder anders darstellen wollen und so weiter. Ist mir viel lieber, als wenn irgendein Team bei Google im besten Glauben in irgendeinem Konferenzraum irgendwelche Dinge beschließt und wir sind plötzlich im Grunde genommen diejenigen, die das dann ertragen müssen. Ne?
Ja, ich meine, da gibt es natürlich Möglichkeiten, immer um diese Regeln und rumzugehen, wenn du halt eine Vorstellung hast, aber das ist eben auch die Herausforderung an die Kreativität, die du vorher angesprochen hast.
Richtig. Ne?
So, also richtig. Du musst dann schon auch wissen, was du sehen willst, das heißt, und solange dann im schlimmsten Fall wirst würfeln, bis du das die Maschine dazu kriegst, an den Regeln vorbei, dir das zu zeigen. So,
ganz genau.
Und da gibt's natürlich Modelle, wo das dann einfacher ist oder schwieriger. Und da hast du auch vor, ist es schon ein Jahr, habt ihr über ein Jahr die Firma gegründet?
Nee, also jetzt 9 Monate. Ja. Aber ja, das fühlt sich an wie schon 5 Jahre ungefähr. Also genau, du sprichst an CogniWerk, C-O-G-N-I, ja. Werk, wie das deutsche Werk.ai, CogniWerk.ai, eine Plattform, die wir aus der Hochschule heraus entwickelt haben, gegründet haben. Wir haben jetzt so seit Mitte Januar unser MVP, also unser Minimal Viable Product mal online und entwickeln das ständig weiter. Das Ziel von CogniWerk, die Absicht von CogniWerk ist, sich an professionelle Kreative zu wenden und denen einen möglichst unverfälschten Zugang zu generativen AI-Tools zu geben. Also eben bildgenerierend jetzt aktuell überwiegend und eben basierend auf dem Open Source Stable Diffusion Ökosystem. Und da ist es ja so, da gibt es ja nicht nur ein Modell, sondern eben hunderte, tausende im Grunde genommen. Ne? Jedes dieser Modelle ist ja ein bisschen wie ein Pinsel. Also ein eigenes, bringt eine eigene Ästhetik gewissermaßen mit sich. Und wir schaffen dafür eben eine Oberfläche, die komfortabel ist einerseits, aber andererseits trotzdem mehr Einflussmöglichkeiten und vor allen Dingen Transparenz bietet, als das eben bei den proprietären Systemen der Fall ist. Also bei uns gibt es auch ein Tool oder ein Prompt-Helper, der dir hilft, irgendwie bestimmte komplementäre Begriffe da drin zu haben, aber den kannst du an- und ausschalten und du kannst auch sehen, was da hinzugefügt wird und was da verändert wird. Ne?
Ich verlinke das in den Shownotes.
Gerne,
übrigens.
Sehr gerne.
Ja, wirklich, ne? Weil ich habe damit selber auch schon rumgespielt, muss mich da ein bisschen mehr noch reinarbeiten, denn ich bin natürlich gewohnt, mein Imagine da reinzupacken und habe da meine eigenen Prompt-Bibliotheken, die ich dann durchgehe. Und du musst ja fast jede AI musst du halt lernen wie ein Instrument.
Das ist genau, so wie ein Instrument, ganz genau. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen unkomfortabler, aber du musst natürlich immer bedenken, der Komfort, den dir Plattformen wie Midjourney anbieten, der hat einen Preis.
Ja.
Der Preis ist sehr hoch. Es werden eben Dinge für dich entschieden, die du nicht mehr entscheiden kannst. Ne? Oder wo du auf komplizierteste Art und Weise versuchen musst, irgendwie drumherum zu kommen.
Ich hatte riesen Spaß dran.
Natürlich, also, das ist ja auch lustig. Das ist ja
sowas
Subversives auch ein bisschen. Ne?
Das ist manchmal ein Escape-Room.
Absolut. Nee, ich verstehe das. Also die Subversivität da drin, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber eben, unser Konzept ist anders. Ne? Unser Konzept ist genau eines, wo wir sagen, gut, das kann dann eben sein, dass es für den einen oder anderen zu komplex ist, ne? Der eben so eher Ease of Use sucht, ne? Aber für denjenigen haben wir dann eben genau das Angebot, dass du eben die Kontrolle behältst. Ne? Und überdies seit kurzem auch kannst du sogar dein eigenes Modell mitbringen. Ja, also es gibt ja so Plattformen wie Civitai.com, vielleicht auch verlinken, ja. Das ist eine super interessante Plattform ist. Und dort gibt es ja buchstäblich hunderttausende Fine-tuned Models und alle, die ein Format, Datenformat LoRa haben, die kannst du bei uns mitbringen. Da kannst du einfach die URL bei Civitai kopieren, fügst du bei uns ein, wir laden das automatisch runter und hosten es automatisch für dich und dann kannst du es benutzen. Wir sagen eben, wir sind ein Künstlerbedarfsgeschäft, da will man das Regal mit 500 Pinseln haben. Da sagt der Nicht-Künstler, sorry, es gibt einen Pinsel, das reicht mir. Und da sagst du, nein, ich brauche all diese Farben, all diese Möglichkeiten, um meiner Kreativität Raum zu lassen.
Wie siehst du die Entwicklung in der Werbung? Weil ich sehe gerade, dass relativ viele Agenturen versuchen, so eigene Pipelines aufzubauen, wo sie sagen, wir nehmen Best of Breed, also die besten KI für das, was der Kunde braucht und der Kunde muss das nur eingeben und wir kümmern uns um das komplette Backend.
Ah, okay.
Wo man sagt, so von eine wunderschöne Geschichte, fühlt sich nicht praktikabel an.
Ja, also okay, ich erlaub mir einen Moment abzuschweifen, weil dann komme ich gleich wieder drauf zurück. Also ich glaube, die Fokussierung, die Fixierung auf das Endergebnis, wenn ich jetzt über KI im Werbungszusammenhang spreche, halte ich für falsch. Also natürlich ist es wünschenswert, dass man irgendeiner nahen Zukunft oder fernen Zukunft einen Film mit KI komplett erstellen kann. Gut. Oder eben auch heute fertige Kampagnenmotive so erstellen kann, die man dann so drucken oder ne, veröffentlichen kann. Aber wenn man ehrlich ist, da sind wir noch nicht ganz. Ne? Also da sind wir in Sonderfällen bereits heute, ohne Zweifel, aber eben noch nicht in der ganzen Breite. Das heißt jetzt aber nicht, dass deswegen KI in der Werbung nutzlos wäre, sondern ganz im Gegenteil. Man hat ja auf den Vorstufen, die dazu führen, ja so viele Möglichkeiten, mit Hilfe von KI Brainstorming zu machen, schnell mal ein paar prototypische Ideen zu visualisieren, diese Visuals dazu zu nutzen, um im Kreis der Stakeholder, der Kunden, der Chefs bei den Kunden, der Abteilungsverantwortlichen, im Kreis der eigenen Crew sozusagen die Dinge abzustimmen und zu klären, wollen wir das genau so haben oder nicht, und vielleicht am Ende dann einfach ein Dummy zu haben, den man dann einem Fotografen gibt und bittet, den so jetzt umzusetzen. Ne? Der ist dann schon abgestimmt und da wissen alle, was man irgendwie zu erwarten hat, etc. Also insofern finde ich so diese Fixierung, ne, wo jetzt jeder sagt, wow, aber wir machen ja noch gar keine Kampagnen damit, ja, dann seid ihr selber doof, wenn ihr das nicht einsetzt, denn das in diesen Vorphasen kann das die Dinge unfassbar beschleunigen und auch in der Qualität, in der Qualität erhöhen. Ne? So.
Aber das hat ja auch wieder Herausforderungen. Ich hatte Mieke Hase hier sitzen und sie sagte auch, sie machte sehr viele Moods dann dafür, genau. Und dann präsentiert man es dem Kunden und das die Moods sind dann Vogue, aber der Kunde hat nur Budget für Brigitte. Und das ist dann natürlich das Problem, okay, dass du dem Kunden halt zu viel versprechen kannst inzwischen schon, weil es einfach zu gut aussieht.
Das kann sein, aber ich glaube, es ist eher so, dass man Kunden im Augenblick noch dafür gewinnen kann, eben diese Verbesserung der Abstimmung. Und ich weiß auch, dass viele Werbetreibende selber ein Bedürfnis danach haben, eben Dinge auch selber beeinflussen zu können, einen eigenen Ausdruck mal irgendwie über den Tisch werfen zu können und so weiter. Das ist natürlich neue, dass man das üben muss, das ist klar. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine unfassbare Beschleunigung, Verbesserung des gesamten Arbeitens mit sich bringen kann. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ne? Also ich denke mal, es ist so, wenn wir davon ausgehen, dass jeder, eben auch meine 85-jährige Mutter, irgendein Werkzeug zur Verfügung hat, womit sie relativ fix eine überraschend gute Visualisierung von irgendwas hinkriegen kann, dann bedeutet es ja, dass eben professionelle Aufgaben ein viel höheres qualitatives Niveau erfordern. Ne? So, weil wenn jeder so ganz gut schon was zeigen kann, dann gewöhnt man sich sehr schnell dran. Und dann ist es eben so, dass doch diejenigen sicherlich die Aufmerksamkeit wieder auf sich ziehen werden oder auf die Produkte und Dienstleistungen der Kunden auf sich ziehen, die eben wirklich eine eigene Idee haben. Idealerweise, also bei uns, bei Cogniberg sagen wir, am besten ist es, wenn wir etwas schaffen, von dem man gar nicht sieht, dass es überhaupt mit AI gemacht wurde. Meine Lieblingssache ist übrigens aus den letzten Tagen, ich habe mit Cogniberg ein Kartoffeldruckbild hergestellt, ja, ohne mir die Hände schmutzig zu machen und einfach so hingebastelt. Ne? So, das ist, finde ich, eigentlich perfekt. Ja, so. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt die Frage stellt, ja, braucht man da seine eigene Pipeline und so? Ja, man braucht das vielleicht schon. Man muss seinen eigenen Pinselkasten haben, seinen eigenen Filzerkasten haben, um eine bestimmte Art und Weise erstellen zu können. Worauf du abhebst, ist vermutlich auch diese Thematik, dass man Modelle feintunen kann und dann diese fein getunten Modelle Verwendern zur Verfügung stellen kann, die selber vielleicht nicht imstande wären. Ne? Also der Use Case ist ja, weiß ich nicht, das Autounternehmen oder sowas. Ne? BMW macht ein feintuned Modell, wo seine Bildsprache drin enthalten ist und dann kann es das an die BMW-Niederlassung in Kapstadt geben und dort kann jemand die Weihnachtskarte irgendwie damit prompten oder sowas. Also ich glaube schon, dass das dahin geht. Ne? Und ich glaube, die meisten müssen noch lernen, was eigentlich ein Modell genau ist, wie so ein Modell überhaupt entsteht. Ne? Das ist ja nicht so, dass man da einfach eine x-beliebige, möglichst große Anzahl von Bildern reinwirft und fertig ist es, sondern die Auswahl der Trainingsdaten, die Zubereitung der Trainingsdaten, die Aufbereitung der Trainingsdaten, die Aufbereitung der Vertägung, all das ist ungefähr 80% der Zeit, die man beim Erstellen eines Modells aufwendet. Und hinten nach kommt ja noch das ganze Reinforcement, also zu checken, was kommt da jetzt raus und dann die Gewichtungen verändern und so weiter. Also, was ich sagen will, ist, das Erstellen eines Modells ist ein handwerklicher Vorgang, der ganz, ganz starke ästhetische Fähigkeiten erfordert. Nicht nur technische, auch ein bisschen, aber gar nicht so technisch, wie man denken mag. Also sehr starke Erfahrung, ästhetische Erfahrung erfordert, auch semantische Erfahrung erfordert. Also die Fähigkeit, Worte irgendwie sauber zu sortieren, Begriffe sauber zu sortieren, zu aggregieren etc. So, und diese Arbeit, das ist eine Kreativarbeit. Ja, also das ist im Grunde genommen ein bisschen ähnlich wie ein Brandbook herzustellen von einer CI-Unternehmung, ja, entlang derer dann anschließend Leute eigene kreative Outputs generieren. Und so ein Brandbook muss eben sehr präzise sein, aber eben auch offen genug. Also es ist eben die Kunst bei der Sache und so ist es bei so einem Modell auch. Ne?
Ich sehe zwei Punkte, muss ich einmal einhaken. Ich habe es neulich mal verglichen, wenn man so durch LinkedIn runterscrollt und die ganzen Posts jetzt sieht, die mit KI gemacht sind, sind natürlich viele dabei, wo ich gesagt habe, dass KI für viele das neue WordArt ist.
Ja.
Oder als wir damals in unserer guten alten Zeit die ersten Technoflyer rauskamen,
ja,
und alle sieben verschiedene Schriftarten raufpackten. Man konnte dann wirklich irgendwann sehen, wer ein grafisches Auge hat und wer nicht. Also diese Techno-Flyer-Zeit, da gab es halt wirklich grafische Entgleisungen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, meine Mutter WordArt entdeckt hat und Lasagne über das Rezept schreibt, dann ist das für sie schön, aber das würde noch nicht in ein Buch reinwandern. Und das andere, wo wir es gerade hatten von den verschiedenen Pipelines, die im Moment so aufgebaut werden oder Menschen gehen mit Konzepten raus und sagen, wir bauen da eine eigene Software, die besten Tools und die Schnittstellen drin hat, wo ich sage so, na, da wartet man noch 2 Jahre, weil da wird so viel, du musst noch im Moment noch Best of Breed so viel orchestrieren, menschlich orchestrieren, die Lernmengen, dass das wirklich schwierig wird und da wird gerade für sehr viel Schlangenöl verkauft, habe ich
auf
das
jeden
Gefühl.
Auf jeden Fall. Mit einer der Gründe, warum wir bei Cogniberg eben sagen, das ist eine Plattform, wo man Open Source Modelle, also von denen es wirklich viele gibt, ne? Also das sind ja Modelle, teilweise die eigene Ästhetiken mitbringen, aber eben auch eigenes Tooling, also eben In-Painting, also Dinge maskieren und sie verändern, oder eben sowas wie dieses ControlNet, ein Bild als Input haben und eine Körperpose sozusagen davon abzunehmen und die gleiche Körperpose auf eine andere Art von Figur zu übertragen. Also verrückte Möglichkeiten, eben Dinge zu schaffen, aber eben Open Source, nicht irgendwie geschlossen, nicht irgendwie eine geheime Schlangensoße jemandem andrehen und sagen, das musst du jetzt abonnieren.
Ja, genau,
totaler Quatsch, so wird es auch nie wieder kommen. Das wird so offen sein. Ne? Die Unternehmungen, die heute den Markt dominieren, vor allen Dingen natürlich Adobe, die hassen das natürlich. Deswegen tun sie ja auch so, als seien da unüberwindliche rechtliche Hindernisse und so weiter. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Mhm. Das ist einfach nur den Markt verwirren, damit sie nicht irgendwie sich eben dieser Open-Source-Thematik zuwenden. Genau. Ne?
Ich hatte 2004, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hattest, habe ich ja noch ein Unternehmen mitgegründet, 25 Hours Communications. Wir haben damals versucht, E-Mails zu erkennen, die Inhalte von E-Mails mit künstlicher Intelligenz. Unser großes Sprachmodell war dieses komplette Wikipedia von 2004, wo man heute auch drüber lacht. Und da musste man wirklich per Hand E-Mails reinpacken und dann der Maschine sagen, mach da mal 5 Haufen draus. Millionen von E-Mails von Douglas zum Beispiel, Millionen von Kundenservice-E-Mails gekriegt und der Maschine gesagt, mach mal 5 Haufen. Dann haben wir uns die 5 Haufen angeguckt. Gesagt, ah, guck mal, das sind alles Haufen zu, da war ein Riesenhaufen zur Kundenkarte. Ne, die Douglas-Card. Und dann hat man sich das genauer angeguckt. Ah, das sind die Leute, die haben ihre Douglas-Card verloren oder die ist abhanden gekommen. Und dann hat man neue E-Mails da wieder reingetan und dann gab es eine Funktion in dieser Maschine, weil es ein menschlicher Prozess ist, der hieß der Deloffelizer, weil der war einfach nur da, um doppelte E-Mails aus Lernmengen rauszulöschen, weil ich immer händisch diese Mails da reingeschmissen habe. Das Spannende an dem ganzen Ding war, es ist eine so schöne Anekdote, dass ungefähr die Hälfte der E-Mails bei Douglas damals um die Kundenkarte ging. Von einer Million wahrscheinlich 500.000 und man sich die angeguckt hat und es stand überall nicht nur drin, dass die Kundenkarte weg ist, sondern auch das Portemonnaie und die Geldbörse.
Ja.
Und Douglas verkauft Geldbörsen.
Sehr gut. Ich sehe hier ein Cross-Selling-Potenzial.
Ja, ja. Und dann sind wir da hingegangen und haben gesagt, ihr müsst eigentlich unter jede E-Mail ein Angebot machen für ein Portemonnaie. Und ja. da sagt der Kundenservice, das können wir nicht machen. Das ist viel zu aufwendig. Ja. Ja. Also haben sie hoffentlich immer noch gemacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist so spannend, wie du sagst, diese Lernmengen. Und das war ja auf einfachstem Niveau mit Text.
Ja, das ist wirklich komplex. Also ich kann dir schildern, in Kürze wird es bei uns bei Kockenberg auch eine Möglichkeit geben, dass du Bilder hochlädst und damit ein Modell feintuned trainierst. Genau das, was wir gerade besprochen haben. Und wir experimentieren dann natürlich und vor einigen Wochen haben wir mal versucht, einen Dudelsack, also ein Modell auf einen Dudelsack hin zu optimieren. Und dann waren wir so ein bisschen nachlässig in der Auswahl der Bilder. Und dann war es eben so, dass das Modell nicht verstehen konnte, in Anführungszeichen, dass ein Dudelsack nicht zwingend mit Schottenmuster zu tun hat.
Ja,
weil auf allen Bildern, die in unseren natürlich. Trainingsdaten enthalten waren, oder praktisch auf 90%, ja. War eben irgendetwas mit einem Schottenkarro und einem Dudelsack. So hat das Modell nicht verstanden, dass es zwei getrennte Features sind, dass man einen Dudelsack auch ohne Schottenmuster sich vorstellen kann. Ja, und das zeigt, also jetzt illustriert, ne, wie teilweise figelinsch das auch ist, ne, Modellen wirklich bestimmte Eigenschaften anzutrainieren. Und das ist jetzt eine positive Sicht. Ne, jetzt, das kann man ja auch negativ verstehen. Man kann ja auch was abtrainieren. Ne,
klar.
Man kann also auch Dinge entnehmen gewissermaßen. Und darüber sprachen wir am Anfang unseres Gespräches. Also das muss super transparent sein. Wenn das nicht transparent ist, dann ist das die Manipulationsmaschine schlechthin. Und zwar nicht nur hin zu den Endnutzern, sondern eben schon zu denjenigen, die Dinge generieren, die also Medien erzeugen. Kann auch sehr problematisch sein. Ne?
Mhm. Wie oft hast du in den letzten anderthalb Jahren den Satz gehört, aber die Hände kann sie noch nicht so gut?
Ja, das höre ich natürlich ständig. Auch da muss man eben sagen, also es gibt eben Modelle, die alle AI-Modelle sind im Grunde genommen One-Trick-Ponys. Die können eine Sache. Und das Ergebnis, wenn jetzt Midjourney ein neues Release veröffentlicht und sagt, jetzt können wir auch gut Hände, dann ist das eigentlich so, dass da eben mehrere Modelle sequenziell hintereinander geschaltet werden. Ne? So. Dagegen ist ja im Prinzip, ich wiederhole mich, nichts zu sagen, weil du willst ja schöne Hände haben. Ne? Jetzt ist es andererseits so, man könnte sich ja auch vorstellen, dass man vielleicht schlechte Hände haben möchte.
Richtig.
Also wenn man jetzt mal beispielsweise die Meilensteine der Fotografiegeschichte sich anschaut, dann sind es regelmäßig verwackelte, schwarz-weiße, unterbelichtete Bilder, die aber irgendetwas Ikonisches mit sich bringen. Vielleicht auch, weil sie so schlecht sind. Ja? So. Jetzt versuche mal, ein schlechtes Bild mit Midjourney herzustellen. Das ist praktisch unmöglich. Ja? So.
Ah, doch, das kann ich ganz gut.
Naja, gut, okay. Aber du möchtest ein unterbelichtetes, schwarz-weiß, verwackeltes Bild haben, da kommt nicht zwingend das raus, was du haben willst. Ne?
Nein, da muss man schon dran arbeiten.
Alles dagegen sich sträubt sozusagen und eben wieder ein Modell in dieser Sequenzienkette dahinter ist, das eben sagt, mach es schön.
Ja, das ist
so. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen eigentlich der Catch, in dem wir da uns befinden. Es ist übrigens lustig, als langjähriger Professor einer Kunsthochschule oder Designschule, wir haben ja Aufnahmeprüfungen und bei uns müssen ja die Bewerberinnen und Bewerber eben eine Mappe vorzeigen. Mhm. Und praktisch in jedem Vorbereitungskurs müssen die Bewerberinnen auch Akt zeichnen, unter anderem eben auch Hände zeichnen. Und es ist eben so, Hände ist echt das verdammt schwerste,
Kasper, was man David sich Friedrich,
vorstellen
was,
kann. Das ist einfach super komplex. Ja. Und also ich will hier überhaupt nicht so tun, als könne ich das. Ich kann das nicht.
Ne? Es ist ja rein mathematisch schon einfach.
Sehr komplex.
Wenn du jetzt ein Alien wärst und man würde dir einfach nur Fotos vorlegen von Menschen, zu verstehen, wie die Hand funktioniert und was das ist,
super schwierig.
Ist halt super schwierig. Und ich meine, Caspar David Friedrich hat Menschen gerne von hinten gemalt, unter anderem, weil er Hände nicht malen konnte.
Es ist halt schwer.
Es ist super schwer. Genau. Es ist mathematisch so viele Möglichkeiten, wie wir diese Hand halten können und wie ein Foto davon entsteht, dass einem ein Alien oder eine Maschine das Konzept der Hand sehr lange braucht, um das zu verstehen.
Auf jeden Fall,
ne? Dementsprechend, ich kann es schon nicht mehr hören, weil es ist meistens mit Menschen, die sich da nicht so komplett mit auseinandergesetzt haben. Aber es ist ja so schön.
Wie gesagt, also ich meine auch da, bitte das jetzt nicht falsch verstehen, also natürlich ist es das Ziel, dass generative AI-Modelle auch fotorealistische Abbildungen schaffen von etwas. Ne? Und das tun sie ja auch in vielen Stellen. Gleichzeitig ist es aber eben so, eine fotorealistische Abbildung ist nicht zwingend die beste Illustration für einen Sachverhalt. Also du sprachst es ja vorher an, ne, der LinkedIn-Feed, der bei mir ja auch so ist wie bei dir. Also jedes dritte Ding ist jetzt ein Posting offenkundig von Dalí oder mit Journey erstellt.
Meistens
also
von Dalí.
Ich rieche das 100 Meter gegen Wind. Ja, so. Und das Problem ist ja folgendes. Also eine aufmerksamkeitssteigernde Illustration eines Sachverhaltes zeigt nicht zwingend diesen Sachverhalt in Gänze. Mein Beispiel ist immer, jemand möchte irgendetwas über das Henne-Ei-Problem schreiben. Tippt jetzt ein in Midjourney oder Dalí Henne-Ei-Problem. Was diese beiden Modelle tun, ist, die bringen halt ein Bild, wo eine Henne und ein Ei drauf ist. Okay, das ist natürlich nichts Falsches, ne? Weil in dem Prompt war ja Henne und Ei. Aber es ist jetzt nicht gesagt, dass ein Bild mit einer Henne und einem Ei in einem fotorealistischen Outfit die optimale aufmerksamkeitssteigernde Illustration für diesen Post ist. Es könnte durchaus sein, dass es nur ein Ei ist oder nur eine Henne ist oder keins von beiden.
Richtig.
Oder
ich würde,
was ganz anderes.
Ich würde ein leeres Nest.
Ein leeres Nest, was auch immer. Jedenfalls, und das ist eben so, wenn du jetzt einer AI die diese Entscheidung überlässt, alleine diese Entscheidung, was ist eigentlich das Bildmotiv, was ich machen möchte, ne? So, dann merkst du, dass du ganz automatisch in so eine stereotype, uniforme Richtung einbiegst, die du nicht mehr wirklich ernsthaft verlassen kannst, ne? Das ist der Einstieg, weil du jetzt vielleicht gucken, dass die Henne nicht so doof guckt oder aussieht oder dass das Ei irgendwie andersfarbig ist, fein, aber du hast ja schon mal die Grundentscheidung da delegiert. Und da würde ich eben auch sagen, vorsichtig, ne, bei diesen Dingen, wenn du natürlich Laie bist, dann bist du total glücklich und machst ein Tröpfchen in die Hose, weil du jetzt dieses Bild da hast. Das ist ja toll. Aber ehrlich gesagt, wir werden also ähnlich Banner-blind werden für diese Art von Illustrationen, wie wir es heute schon sind. Wer guckt sich noch Banner im Internet an?
Das wäre meine Frage gewesen.
Das blendet man einfach aus, weil diese Art von Ästhetik so überdrüssig einen macht. Also jeden, auch uneducated Leute, jetzt nicht nur Menschen, die Profis sind, dass man da nicht mit weiterkommen wird. Ne? Deswegen mein Tipp wäre, also erstmal ein Sprachmodell nutzen, sagen, okay, ich habe hier dieses Henne-Ei-Problem, was könnten denn eigentlich illustrative Ideen sein? Dann wird dir ein Modell wie ChatGPT wahrscheinlich 10 Beispiele geben, dann sagst du, okay, ich will aber 50 Beispiele, dann kommt es mit 50, davon werden 2 so abwegig sein, dass du sagst, geile Idee, mit der arbeite ich jetzt mal weiter, ja, und dann ein geeignetes bildgenerierendes Modell sich suchen, vielleicht auch nicht Dalí, aber dann vielleicht sogar Dalí, aber mit dieser richtigen Idee dann da weitermachen. Ne? Es fällt nicht vom Himmel, die Behauptung, dass da irgendwie die Dinge einfach so fertig rausplumpsen,
das ist
falsch. Nicht. Und das ist ja auch gut so, denn sonst wären wir ja alle demnächst überflüssig und da habe ich überhaupt gar keine Angst davor, dass ich jemals überflüssig werde, weil menschliche Kreativität ist eben eine kulturelle und eine soziale Fähigkeit. Also eine Kreativität, da gibt's ja, sorry, wenn ich jetzt zu professionell...
Wir sind in einem Podcast.
Okay, genau. Also es gibt ja, wenn man sich fragt, was ist eigentlich Kreativität? Ne? Dann gibt es ja, je nachdem, welche Wissenschaftsrichtung du da um eine Definition fragst, kriegst du x verschiedene. Also diejenige, die mir am sinnvollsten erscheint, ist, Kreativität ist etwas, was etwas Neues, Ungesehenes ist, was aber gleichzeitig nützlich und anwendbar ist. Ne? So, also es ist nicht einfach irgendetwas Neues, sondern eben etwas, was einen Nutzen, einen Zusammenhang hat. Und dieser Zusammenhang, das ist ja eine soziale Fähigkeit, also zu verstehen, in welchem Kontext bewege ich mich jetzt hier eigentlich gerade? Bin ich jetzt hier, in einem sehr restriktiven Kontext und das muss jetzt alles ganz ordentlich sein und so weiter und ganz präzise? Oder bin ich in einem Kontext, wo alles ganz bunt sein kann und total durcheinander und so weiter? Und diese sozialen Fähigkeiten sind ja zig verschiedene Entscheidungen, die man da auf Basis von wiederum zig verschiedenen Inputs, die man irgendwie empfangen hat, sozusagen trifft. Diese soziale Fähigkeit werden Maschinen aus meiner Sicht nie erreichen.
Nee, ja?
Also oder jedenfalls in einer ganz, ganz fernen Zukunft, weil alleine diese Datenströme überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Ne? So, weil die eben, das ist eben die Luft. Wie ist es da draußen jetzt gerade? Was habe ich gestern gesehen? Was hat mir mein Freund erzählt? Was habe ich vor 2 Jahren in einem Museum gesehen? Und so weiter. All diese Inputs, die können die Maschinen, wie gesagt, das wird lange, lange, lange brauchen, bis sie die überhaupt empfangen, geschweige denn irgendwie sinnvoll verarbeiten können. Deswegen, again, die Menschen sind die Kreativen, die machen das Briefing für die Maschine. Die Maschine schubst die Pixel, idealerweise möglichst mit möglichst wenig Vorbehalten, möglichst wenig mit eigener Idee. Und dann müssen wir anschließend wieder kuratieren, wieder eine soziale Fähigkeit. Was ist jetzt eigentlich ein geeigneter Output? Ja, so. Das ist mein Modell. Und wer dem folgt, der wird auf jeden Fall weiterhin sehr erfolgreich sein können und wird noch gefragter werden, als das bislang der Fall war. Und wer all diese Entscheidungen an eine Maschine delegiert, an Midjourney, DALL-E oder sonst irgendjemanden, der wird überflüssig werden, weil das kann die Maschine dann wirklich letztlich ohne dich auch.
Ja, ich sage ja immer, das Beschreiben können ist der Skill der Zukunft.
Richtig.
Beschreiben und Geschichten erzählen. Mhm. Das wird das bleiben, was die Maschine nicht übernehmen kann. So, ja, die kann ein Bild beschreiben, aber kein Gefühl dabei oder am Ende daraus eine Geschichte sich erspinnen. Das funktioniert auch, dass sie ein bisschen spinnen kann, aber nur mit Geschichten, die es gibt schon, sozusagen.
Naja, oder spinnen halt ohne Kontext. Also ja. Das, was für dich für jemanden eine interessante Geschichte ist, ist für jemanden anderen ein total nutzloser ja. Zusammenhang. Ne? Also das, wie gesagt, der Kontext ist wahnsinnig wichtig. Ne? Genau. Fragst mich ja, du hast ja vorher aufs Alter abgehoben. Ne?
Ich habe gesagt, wir sind nicht
ja,
alt.
Ja, nee, aber ich sag dir etwas. Also auch eine Beobachtung. Seit ich, weiß ich nicht, Anfang der 90er Jahre mich mit digitalen Themen beschäftigt habe, das ist tatsächlich schon so lange, ne? Gab es ja x verschiedene Iterationen und Neuigkeiten und so weiter. Und eigentlich fast bei jeder dieser Neuigkeiten war es so, dass eigentlich junge, unerfahrene Menschen im Vorteil waren. Weil die nicht irgendetwas in ihrem Rucksack an Vergangenheit und Traditionen und so weiter mit sich schleppen mussten. Und diese Entwicklung ist jetzt eigentlich zum ersten Mal so, wo ich das Gefühl habe, dass eigentlich ältere, erfahrene Menschen im Vorteil sind. Weil ich einfach viel genauer weiß, was ich möchte. Weil ich habe schon hunderte, tausende von Fotobänden gesehen und habe eine ungefähre Vorstellung, in welche Schublade ich greifen möchte, um irgendetwas zu beschreiben. Oder ich habe schon viel mehr Worte gelesen in meinem Leben. Mhm. Ja, ich kann viel besser beurteilen, ob etwas irgendwo passen könnte oder nicht. Und das befähigt mich eben im Zusammenspiel der Maschine viel besser zu arbeiten als junge, unerfahrene Menschen, die diese Schubladen alle gar nicht haben und von alledem nichts wissen und stammeln und gar nicht wissen, wie sie das jetzt irgendwie eigentlich beschreiben können, ne, was sie da beschreiben müssen.
Ich glaube aber, dass das in den nächsten Jahren sich drehen wird, denn ich erzähle immer das Beispiel von der Tochter von einem Freund von mir, die ist 8, wohnt in Portugal und wird dreisprachig erzogen, kann sehr gut Englisch und die haben sie einfach mal in Midjourney gesetzt. Und dann hat die angefangen, die typischen Sachen zu machen, Einhorn auf einer Wiese mit einem Hund und so weiter. Was Kinder eben auch machen würden, wenn sie Wachsmalstifte haben. Das, was sich verändert hat, ist, dass sie, seit sie Midjourney benutzt hat, draußen, wenn sie spazieren geht mit ihrem Vater, erzählt, wie sie der Maschine die Landschaft beschreiben würde, ja, damit die Maschine das baut.
Ja, ja,
und
gut.
Das ist der Skill,
ja, ist
den die nächste Generation durch diese Tools von Anfang an mitlernen
richtig.
Wird.
Ja,
so,
richtig.
Wir haben das durch harte Arbeit und unsere Jobs gemacht, dass wir beschreiben können. Dadurch sind wir auch im Vorteil. Die nächsten Generationen werden das lernen müssen.
Ja, also das kann ich mir vorstellen. Bestimmte sprachliche Fähigkeit ist dafür Voraussetzung. Also deswegen würde ich schon sagen, viele Bücher lesen hilft, weil da kann man viele Worte irgendwie sich merken. Also das ist die Fähigkeit, sprachlich klarzukommen, wächst natürlich ungemein. Auch etwas, was jetzt vielen visuell arbeitenden Menschen ja gar nicht so zu eigen ist. Also ne, viele, die visuell arbeiten, sind ja sogar eher manchmal so ein bisschen hermetisch. Persönlichkeiten und gar nicht so nach außen irgendwie offen sozusagen. Also auch das ist natürlich eine Herausforderung, die man auch in der Ausbildung und so weiter eigentlich viel stärker mit einbeziehen müsste. Ne?
Ja, ich sitze ja manchmal da und dann fällt mir ein englisches Wort nicht ein für was ich gerade haben will. Und dann fällt mir dieses Wort nicht ein und dann muss ich nachgucken, wie heißt denn das noch auf Englisch?
Ist ja nicht so schlimm. Dafür gibt es ja Gott sei Dank Tools. Und ein ganz wichtiges Tool, was ich auch regelmäßig nutze und auch jedem empfehle, sind eben Synonym. Thesaurus kommen und solche Dinge, ne? Weil man darüber natürlich auch nochmal so ein bisschen sich in ein Thema reinfräsen kann. Es lohnt sich ungemein auch zuvor zu recherchieren. Also wirklich die Fachbegriffe, die für eine bestimmte Frage von Bedeutung sind, sich erstmal zu erarbeiten, auf Deutsch, auf Englisch, auch da Synonyme, durchaus auch wirklich die Termini Technici, also die wirklichen Fachworte irgendwie, selbst wenn die kryptisch zu sein scheinen, weil die eben häufig in den Bildbeschreibungen eben enthalten sind und man auf diese Weise eben im Latent Space genauer an diese Ecke rankommt, die man da haben möchte. Also deswegen sprachliche Fähigkeiten und auch die Fähigkeit, sich Sprache zu erarbeiten, also eine bestimmte Fachterminologie oder sowas sich zu erarbeiten, ist auf jeden Fall auch eine wichtige künftige Kulturtechnik.
Ich freue mich richtig auf die nächsten, ich sag mal, 2-3 Jahre, wo dieser Spirit, den man jetzt so fühlt und man es umsetzen kann, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Es ist,
also mir geht es, wie gesagt, genauso. Das ist mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach Zeit haben, um mich darum auch kümmern zu können. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem so auch, das darf man jetzt nicht verhehlen, das ist schon auch ist eine Umbruchsituation, in der wir da uns befinden. Ne? Und da wird es auch Härten geben. Ich glaube sogar viele Härten geben. Ne? Also Härten im Sinne, dass eben Menschen nicht mehr das weiter fortsetzen können, was sie gewohnt waren und wo sie glauben, ein Recht drauf zu haben. Ne? Das sind anders als in vorherigen industriellen Revolutionen, eben in der jetzigen Menschen, die sich ausdrücken können, die eben nicht stumme Arbeit sind, sondern eben Anwälte oder Designer oder sonst irgendwas. Also das heißt, da werden wir sicherlich auch noch die ein oder andere Herausforderung sehen und eben ich freue mich auch darauf, aber ich freue mich eben auch darauf, dass wir das beeinflussen können. Ne? Also diese Haltung eben, das haben wir auch schon gestreift, ne? Dass es so über uns kommt. Also natürlich entwickelt sich Technologie unabhängig von Menschen. Mhm. Also das ist nicht so, dass Menschen die Technologie machen, sondern Technologie ist eine Kraft in der Welt unabhängig von Menschen. Ne? Aber Menschen haben natürlich die Fähigkeit, Technologie in den richtigen Kanal zu schieben, auf die richtige Weise zu anzuwenden. Und das ist, wie gesagt, nicht nur eine Fähigkeit, sondern eben auch eine Verantwortung. Und der müssen all diejenigen auch nachkommen, die jetzt schon Bescheid wissen. Ne? Also deswegen, wir haben uns ja auf LinkedIn, habe ich dich ja so ein bisschen belehrt, in Anführungszeichen, habe gesagt, Alter, das finde ich aber jetzt zu stereotyp hier zu denken und so. Ja, ja. Ne? Und du merkst, ich habe da wirklich eine Mission, ne? Weil ich glaube, wir müssen das tun. Ne? Hier entscheiden sich jetzt Dinge. Hier entscheidet sich die Welt. Wird das eine Wiederholung auf schlimme Art und Weise dessen, was wir mit Social Media schon erlebt haben, wo eben ganz wenige Unternehmen auf der Welt Dinge monopolisieren und Dinge meine ich nicht nur Geldschöpfung und Wertschöpfung und so weiter und Reichtum damit, sondern eben auch kulturelle Dinge irgendwie monopolisieren. Wird das jetzt wieder so etwas wie das? Dann wird es eine super Dystopie oder haben wir gelernt aus dieser Social Media Situation, ne, und werden jetzt versuchen, dass wir das eben offener gestalten, transparenter gestalten, nicht die großen Monopolisierungen irgendwie zulassen etc.
Ne? Ja, deswegen ist es natürlich auch diese Geschwindigkeit, mit der das Ganze in den Markt gedrückt wird von den Großen, ist natürlich einfach genau das, dass jeder versucht, so viele Kunden wie möglich jetzt schon reinzuholen, um dann die beste Technologie zu haben. Aber das hat natürlich, wir haben es anfangs gesagt, hat natürlich dann die Nachteile, dass man in geschlossenen Blackboxen arbeitet.
Ja, und da werden natürlich auch viele, wie gesagt, also es werden ja Ängste geschürt und gedankliche Konzepte irgendwie promotet, die ja gar nicht so richtig sind. Also wie gesagt, das Monopolunternehmen Adobe tut ja so, als würde es jetzt unfassbare lizenzrechtliche Probleme geben, Copyright-Probleme geben, wenn man Open-Source-Bildgeneratoren benutzt. Es ist aber einfach falsch. Ne? Übrigens, sie wurden gerade selber dabei ertappt, wie sie Lizenzrechte von brechen, indem sie Midjourney-Bilder zum Training benutzen. Also ja. Das zeigt ja ein bisschen, wie verquer dieses ganze Denken ist. Ne? Und die Gedanken, die eben ein Sam Altman, also den ich wirklich eine hochproblematische Figur finde, ne? Der tut ja so, Also wenn wir das Open-Source-Konzept verfolgen, dann ist es ja gefährlich für die Welt. Aber es ist ja genau andersrum. Wenn wir es nicht verfolgen, dann geht ja die Welt unter. Also das heißt, diejenigen, die da immer diese Ängste schüren, die sind ja mitunter genau diejenigen, die eigentlich die Dinge irgendwie befördern, vor denen man Angst haben muss. Ne? So, es ist auch falsch. Stimmt nicht, dass man nur mit 1 Trillion teuren Rechenzentren irgendwelche Modelle trainieren kann. Ist einfach Unsinn. Das ist eben nur der Fall, wenn man eben nicht gute wissenschaftliche Praxis irgendwie walten lässt und Dinge erstmal optimiert, sondern gleich in Produktion geht sozusagen. Ja? Also mit unreifen Modellen braucht man natürlich enorm viel Strom, braucht man enorm viele Chips und so weiter. Jetzt wird so getan, ja, das geht nur, wenn man das hat. Nur wenn man 1 Trillion hat, kann man ein Modell trainieren. Nee, das ist falsch.
Das
man
läuft bei mir zu Hause auf dem Rechner.
Auf dem Rechner.
Die Deepfakes, die ich so für ein NDR mache oder sowas, die laufen auf meinem Rechner, auf meiner Grafikkarte.
Richtig, deswegen meine ich, wir müssen einfach auch da mal diese ganzen Narrative, die da irgendwie in die Welt gesetzt werden, hinterfragen und sagen, nein, das ist nicht so.
Ja, ja.
Wir wissen es besser.
Ja, das ist die eine Seite und dann hast du die andere Seite natürlich. Ich habe eine sehr lange Diskussion geführt mit dem Vorstand des Verbands der Illustratoren e.V., der natürlich einfach Angst hat um die Jobs. Und man guckt sich halt auch an, was der so macht oder einer seiner Kollegen und sagt, ja, das wird schwierig. Wenn du das weiter so machen wirst und das dein Handwerk wird, wird es schwierig sein, Aufträge zu kriegen.
Naja, wenn dein Handwerk eben ist oder du glaubst, dein Handwerk ist, dass du Wasserfarben benutzen kannst, dann ist es natürlich blöd, wenn es irgendwas gibt, was Wasserfarben emuliert. Das ist klar. Wenn dein Handwerk aber darin besteht, eine Idee zu haben, was mache ich eigentlich mit Wasserfarben und dafür ein gutes Konzept zu entwickeln, dann ist es eigentlich völlig egal, ob jetzt die Wasserfarbe wirklich angerührt wird oder ob das nur eine virtuelle Wasserfarbe ist, dann egal. Na, also deswegen, ich meine, natürlich ist es so, dass wie gesagt, diese Disruptionen, die bleiben natürlich nicht folgenlos. Ne? Und Illustratorinnen, Illustratoren, Musiker und so weiter, Sprecher etc., Schauspieler vielleicht in einer gewissen Weise auch an manchen Stellen, ja, die haben es natürlich schwer. Aber ehrlich gesagt, Anwälte haben es noch viel schwerer. Weiß ich nicht, Lehrer haben es auch sehr schwer. Und deswegen jetzt also eine Sonderregelung für diese verhältnismäßig kleine, ich weiß, wichtige und so weiter, aber trotzdem kleine Gruppe zu organisieren, halte ich für falsch. Ich glaube schon, dass wir eben auf diese Veränderung der Wissensgesellschaft, in die wir uns hineinbewegen und der Fähigkeitengesellschaft, in die wir uns hineinbewegen, müssen wir eine Antwort finden. Eine der Antworten wird sein, dass wir eben diejenigen krass besteuern, die diese Mehrwerte schöpfen. Also eben eine wirklich massive Maschinensteuer zu implementieren und gleichzeitig eine Art von bedingungslosem Grundeinkommen schaffen, die es eben ermöglicht, dass Menschen davon profitieren. Ich weiß, das hört sich nach einem Wolkenkuckucksheim an viele Leute sagen, ja, aber das dauert viel zu lange und so weiter. Die Sache ist nur so, wenn wir es nicht hinkriegen, also es wird jetzt auch nicht eine Lizenzvereinbarung für Illustratoren uns irgendwie retten vorm Weltuntergang. Ja? Also das ist irgendwie auch klar. Und es wird noch nicht mal diesen einzelnen Illustratoren retten vorm Untergang. Also deswegen, das ist wirklich die vollkommen falsche Strategie, da jetzt irgendwie ranzugehen. Die richtige Strategie muss heißen, wir müssen Maschinensteuern schaffen, wir müssen diejenigen, die diese Gewinne erzeugen, müssen wir abschöpfen, definitiv. Anders geht's nicht.
Und wir müssen eigentlich, sage ich das immer jedem, der sich nicht damit beschäftigt, jetzt, wo er die Chance hat, sich damit zu beschäftigen. Eigentlich muss man jedem Illustrator sagen, du musst dich mit diesem neuen Werkzeug beschäftigen, weil dann kriegst du wahrscheinlich sogar mehr Jobs, als
auf
du
jeden
vorher
Fall.
Bekommen hast.
Also insgesamt ist es ja so, das ist bei fast allen Technologieschüben eigentlich erkennbar in der Vergangenheit und es wird sich jetzt nicht gravierend ändern. Natürlich gibt es es gibt eine Phase, in der Härten entstehen, zu der komme ich gleich noch, ne? Aber anschließend ist es ja so, dadurch, dass die Produktivität stark steigt, die Kosten der Erstellung einer Illustration, einer eigenen Illustration stark fallen, wächst ja der Kreis derjenigen, die eine Illustration sich erstellen wollen, so gravierend, dass im Grunde genommen das Ganze mehr Arbeit wird und nicht weniger, obwohl die Produktivität einen gravierenden Unterschied gebracht hat. das ist jetzt, das ist die Zukunft. Ne? Von heute gibt es natürlich dahin, wird es holprig, das ist klar. Diese holprige Phase hat übrigens einen volkswirtschaftlichen Begriff, den habe ich auch vor einiger Zeit erst gelernt. Das heißt Engelsche Pause. Die heißt Engelsche Pause deswegen, weil der Friedrich Engels, der spätere Partner, Buchautorenpartner von Karl Marx, der war ja der Sohn eines sehr vermögenden Fabrikanten. Der hat ja in der Zeit, war der jung, was ich nicht, 1850, irgendwie sowas. Stimmt. So. Und der ist nach England gereist, um die Fabriken seines Vaters zu besuchen. Hat dort festgestellt, dass es den Arbeitern dort nicht gut ging. Dass die eben an diesem sagenhaften Reichtum, den die Familie Engels angehäuft hat, nicht partizipierten. Und es dauerte, ich glaube, ungefähr 50 Jahre, in der eben für die Arbeiter, das will ich grauenhaft schlimm war, ehe die auch allmählich von dem wachsenden, von der wachsenden Wertschöpfung sozusagen mit partizipieren konnten. Es ist ja bis in die 70er Jahre oder 80er Jahre unseres jetzigen Jahrhunderts eigentlich so, dass dann eigentlich erstmals sozusagen diese Engelsche Pause wirklich geschlossen wurde. Also die hat ungefähr 80 oder 100 Jahre gedauert. Ne?
So, ja, ja. Jetzt Aufbau des Mittelstands.
Aufbau des Mittelstands, dass alle in irgendeiner Weise daran partizipieren. So, und ich würde mal denken, die wird jetzt nicht so lange dauern in der AI-Disruption, die wir erleben, aber wir werden auch eine Engelsche Pause haben. Die dauert aber vielleicht nur 20 Jahre. Naja, 20 Jahre ist trotzdem sehr lange. Ne? Also jetzt 20 Jahre in Lumpen, also nur noch Lumpenproletariat, Kreativität für 20 Jahre, das propagiere ich nicht. Nein, ne? Nein. So, aber ich sage nur, also da gibt es eben Zyklen und wir müssen Wege finden, wie wir in dieser Zwischenzeit uns organisieren. Und aus meiner Sicht ist der einzige Weg, dass wir eben die Mehrwerte abschöpfen bei denjenigen, die die Produktionsmittel haben, sprich die Maschinen. Also wie damals hätte der Engel eine ordentliche Steuer bezahlen müssen und es wäre an seine Arbeiter verteilt worden, dann wäre es ungefähr das gewesen, was wir irgendwie in den 80er Jahren dieses Jahrhunderts erreicht haben. Dann hätten wir uns 100 Jahre Engelsche Pause mit all den Widrigkeiten irgendwie sparen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Und ich glaube, da müssen wir sehr schnell rangehen, aber nicht, indem wir jetzt sagen, jetzt müssen irgendwie im Nachgang irgendwelche, also das ist wirklich grauenhaftes Lizenzen, Denken. Ja, ja. Lizenzen, das ist ein grauenhaftes Denken, das führt zu gar nichts. Nee, ne?
Nee, es ist spannend. Ich habe das Beispiel von einer Übersetzerin, die mir geschrieben hat, dass sie Angst hat und sie hat auch Angst, sich damit zu beschäftigen, aber sie kriegt halt die Anfragen immer, das geht ja jetzt schneller mit der AI und die war noch nicht ganz so weit, jetzt ist sie so weit und da habe ich ihr zurückgeschrieben, aber beschäftige dich damit, ja, und such dir die beste AI aus, die dir hilft beim Übersetzen und du, ja, kannst einfach doppelt so schnell sein oder, ja, dreimal so schnell. Ja. Und sie hat sich ein halbes Jahr später gemeldet und hat gesagt, ja, ich kann viel mehr Aufträge machen. Ich verdiene jetzt am Ende mehr. Meine Angst hat sich aufgelöst.
Ja, also eben. Also, viel mehr Menschen können dann auch vielleicht Übersetzer in Anspruch nehmen, ja, und müssen nicht einfach auf maschinelle Übersetzungen verweisen, weil die ist natürlich gut, aber es ist halt nicht so gut wie
jemand, der da
richtig ein Sprachverständnis entwickelt. Ne? Natürlich gibt es funktionale Texte, wo du sagst, ist good enough, prima, aber es gibt eben auch andere Texte, wo du sagst, es wäre mir lieb, wenn das wirklich richtig gutes Englisch wäre. Ne? Und das wird dir eben eine Übersetzungsmaschine noch nicht bringen. Oder sie wird es bringen auf eine etwas seelenlose Weise, kommen wir wieder irgendwie zu dieser Stereotypisierung von Sprache, von Bildern und so weiter, die eben ein menschlicher Übersetzer vermeiden kann. Ne?
So, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einfach mal auszuprobieren und rumzuspielen, dann geht ihr auf Cogniwerk.
Ja,
und
derzeit Free Lunch,
ja,
genau. Kostet nichts.
Ja, ja, im Moment wirklich, das ist zum Beginn, um zu sagen, ich möchte da in diesen Farbenladen mal gehen, diesen Künstlerbedarf und hol mir da einen Pinsel aus dem Schrank, ist das genau das Richtige, um anzufangen, und nicht, man muss nicht auf das gleich das Bezahlmodell zurückgehen.
Nee, es ist eben außerdem, also vielleicht auch das noch, also es ist ein deutsches Unternehmen. Wir sprechen ja Deutsch, sind wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum unterwegs.
Ja.
Alle Daten sind in Europa. Sie wandern nicht irgendwo hin. Sie wandern auch nicht innerhalb unserer Organisation irgendwo hin. Wir veröffentlichen auch nicht einfach so, was ihr produziert, sondern das ist euer Rahmen, das ist euer Storage. Nur ihr seht, was ihr da macht. Und wenn ihr entscheidet, dass ihr es runterladen wollt und veröffentlicht, dann tut ihr das, aber nicht vorher. Es ist nicht so wie bei anderen Plattformen, wo wir einfach sagen, na gut, das ist
wir
jetzt unseres.
Wir machen verdammt viel Werbung,
ja,
für dein,
also,
Unternehmen.
Naja, weil es ist, also wir versuchen uns ja in diesem Markt zu positionieren,
ich verstehe
durch mit
das,
Argumenten.
Ja, ich verstehe
so,
das. Ich verstehe
und
das
es gibt natürlich auch andere andere, die Ähnliches machen. Aber was auf jeden Fall jeder mitnehmen sollte, ist, es hat einen Preis, wenn man zum Midjourney-Junkie wird.
Ja,
das ist wie Fastfood-Essen in meinen Augen. Ja, also das spricht ja nichts dagegen, auch gelegentlich mal zu McDonald's zu gehen. Man stirbt da auch nicht sofort dran und so weiter. Aber es ist schwer, sich vorzustellen, wie du Hot Cuisine für jemanden zubereiten kannst, indem du vorher Burger bei McDonald's gekauft hast. Es geht einfach nicht.
Ja, wenn man sehr komplizierter Koch ist, geht es auch. Aber okay, ich muss das einmal sagen, weil ich möchte nicht abgemahnt werden vom Rundfunkrat hier. Das ist Werbung gewesen, auch natürlich. Wir kennzeichnen mal einfach, das ist ja ein Unternehmen, was auch Geld verdient. Aber trotzdem, probiert es einfach mal aus. Beschäftigt euch da draußen mal. Ich weiß, dieses ist eine sehr KI-lastige Folge, mal wieder. Aber es beschäftigt mich gerade ungemein. Dieser Podcast ist im Wandel und der wird auch immer KI-lastiger werden, weil es das ist, was mich im Moment am meisten beflügelt.
Wir wollen Dinge alle schaffen. Nicht jetzt nur wir als Unternehmen, sondern wir alle wollen Dinge mit Hilfe von AI schaffen, die nicht nach AI aussieht oder sich anhört. Wir wollen Dinge schaffen, die echt sind, ne? Ja,
und nicht den 10. Wes Anderson.
Genau.
Ich hab sie schon einmal durch. Peter, magst du wiederkommen? Ich würde mal so sagen, spätestens so in 6 Monaten. Vielleicht geht es sogar schneller und weil sich das so rasant entwickelt, dass ich auf jeden Fall ein Update haben möchte.
Sehr gerne.
Wir einfach gucken, was in diesen 6 Monaten, ich glaube, 6 Monate wird eine Menge passieren. Dass wir spätestens in 6 Monaten hier wieder im Bus sitzen, versprichst du mir das?
Das verspreche ich dir. Ich nehme an, das geht dir genauso wie uns. Wir sagen oft, oh, ich habe morgens gar keine Lust, meinen Laptop aufzuklappen.
Ja.
Ich klappe es auf und da kommt so viel Neues. Ich möchte erstmal das verarbeiten, was ich gestern schon noch nicht richtig verarbeiten konnte. Es ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit, in der sich die Welt hier gerade weiterentwickelt. Ja,
ja, ich stecke ungefähr Minimum 1 bis 2 Stunden in Informationen am Tag. Ja. Das ist das, weil es so schnell geht.
Das ist so.
Das ist so. Und das könnt ihr da draußen auch machen. Es gibt ganz tolle YouTube-Kanäle, die neuesten Tools immer wieder vorstellen.
Reddit ist eine sehr gute Plattform.
Reddit ist eine wahnsinnig gute Plattform. Da ist aber auch viel Quatsch dabei, muss man sagen.
Ja, aber ich finde, die Leute sind sehr freundlich zueinander.
Ja.
Das finde ich irgendwie ganz bemerkenswert. Also es ist eben nicht so dieses... Muss aufeinander einhacken und so.
Oh Gott, das habe ich gerade.
Ja, das grade, ich finde wirklich, die Tonalität auf Reddit finde ich angenehm entspannt.
Ja.
Ne?
Ja, da fliegt man ja auch schnell raus, wenn man mal gegen die Regeln verstößt. Das geht ja dann ganz schnell. Ansonsten kann man dir folgen natürlich auf LinkedIn.
Genau.
Instagram bist du auch.
Bin ich auch. Mache ich aber erst so ein bisschen, privatisiere ich hier so ein bisschen.
Ja, und ansonsten den Rest findet ihr in den Shownotes. Falls ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann überlegt doch mal, wann die AI auch diese Tätigkeiten für euch übernimmt. Sagt mal eine Zahl, schickt sie mir gerne an ziel@ponywurst.com und wir gucken dann in dem Jahr, ob das stimmt, der Gewinner kriegt, weiß ich nicht. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann solltet ihr direkt mal überlegen, welche Schritte ihr noch nicht probiert habt, mit der AI zu lösen, damit ihr schneller, kreativer arbeiten könnt. Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren warmen Worte meines Gastes in den Schlaf bringen.
Sehr gut. Ich komme gerne wieder. Bis demnächst. AI tut nicht weh.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!